So viele Entscheidungen, die man treffen muss, den ganzen Tag. Das geht RadiohörerInnen natürlich auch nicht anders. Die sind, ja, wenn die morgens aufstehen, machen die natürlich ihren Lieblingsradiosender auf dem Smart Speaker an. Dann geht's weiter im Connected Car, mit dem gleichen Sender natürlich, weil wenn man einmal den Favorite-Sender gefunden hat, auf der Arbeit läuft das DRB Plus Radio und dann beim Putzen das, die Smart TV-App, wenn man dann wieder zu Hause ist und noch Hausarbeit machen muss und abends scrollt man im Bett vielleicht noch durch die App durch, um dann die Beiträge, die man verpasst hat, weil irgendein langweiliges Meeting im Weg war und dann auch noch da den Radiosender hat. Klingt gut, ne? Ist leider nicht die Realität, wie ihr euch vielleicht einfach schon gedacht habt. Die Konkurrenz ist viel größer, wir wissen es alle. Morgen Spotify und durch Instagram scrollen, Radio vielleicht im Auto, dann auf der Weg zur Arbeit oder da auch schon der Podcast, wer weiß. Abends dann der Podcast vor ins Bett gehen und dann scrollt man noch durch TikTok bis 3 Uhr nachts. Das ist ja so eher die Realität für viele wahrscheinlich, auch für mich. Wir haben ja gerade gelernt, wer bei Dennis Clark war, say your name, Lukas Schöne ist meiner. Ich arbeite bei der Medien Bayern GmbH, die hinter dieser Veranstaltung steht, den Lokalrundfunktagen. Bin da im Programmteam der Lokalrundfunktage und auch der Medientage München, die dann im Herbst irgendwann auch noch wieder stattfinden. Und moderiere das kommende Panel, Where is the place to be? Update der Plattform. Das Nutzungsverhalten ändert sich ständig, wir wissen es alle. Und die Plattformen verändern sich. Es kommen neue dazu, neue Player kommen, andere verschwinden. Irgendwer, also das ist ein sehr volatiler Markt, an dem wir uns da immer wieder dran gewöhnen müssen. Manchmal werden Säue durchs Dorf getrieben, an die sich heute dann keiner mehr erinnert. Ich weiß nicht, Clubhouse sollte damals mal die Zukunft von Audio sein. Wer sich noch erinnert, war es nicht, wie wir jetzt gelernt haben. Also man sieht eine Menge immer los und manchmal liegt man dann mit seinen Einschätzungen vielleicht auch nicht ganz richtig. Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen und das wollen wir heute machen. Wie hören denn die Menschen Radio? Wo hören sie Radio? Wann hören sie wo und wie Radio? Das sind die Fragen, die wir uns immer wieder neu stellen und auch heute werden wir das mit ExpertInnen aus der Branche tun und fragen uns eben, Where is the place to be 2024 und folgende für das Radio. Ein wichtiges Thema dabei ist, was passiert eigentlich mit unseren Daten? Wie können wir eine gewisse Hoheit, eine gewisse Kontrolle über unsere Daten zurück in Klammern gewinnen, wenn wir auf den Plattformen unterwegs sind, wenn wir unterwegs sind im Auto zum Beispiel. Und da kommen wir zu unserem Impulsvortrag, den wir heute hören werden. Und der kommt von Till Köhn, Geschäftsführer Radio Arabella und 95.5 Charivari und der Vorsitzende des Verbands Bayerischer Lokalradios, also in dreifacher Funktion quasi ist er gerade da. Initiiert und begleitet wurde ein Test, den wir gleich präsentiert bekommen, auch von der BLM. Die war dort auch beteiligt. Und zwar geht es um das DTS Autostage-System, das Anbietern verspricht, dass sie mehr Kontrolle über ihre Daten im Auto gewinnen können, behalten können. Und wie das Ganze aussieht und was sie bei diesem Test gelernt haben, das erzählt euch jetzt Till Köhn. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen. Ich sage meinen Namen auch nochmal, Till Köhnen. Wer von euch ist denn heute mit dem Auto hierher gekommen? Ja. Wer von euch, oder gestern, der ein oder andere, die ein oder andere, wer von euch hat denn einen Radiosender gehört? So, für die ganz Mutigen, wer hat einen Streamingdienst gehört? Wir haben heute Morgen gehört, welche Bedeutung Radio nach wie vor für unsere Branche hat, für unsere Reichweite hat. Und das Ritual, morgens zur Arbeit mit dem Lieblingssender zu fahren, für die, die nicht mobil arbeiten, das ist für viele Menschen nach wie vor ein sehr wichtiger Tagesabschnitt. Interessant ist aber, dass wir für die Nutzung oder für den Zeitraum im Auto und für die Nutzung von Radio im Auto eigentlich kaum Daten haben. Nur, dass eben Radio im Auto gehört wird und dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass das vielleicht über DAB erfolgt und nicht UKW. Aber es gibt nicht wirklich messbare Daten. Und da greift jetzt dieses Pilotprojekt, das wir zusammen mit der BLM umsetzen durften, DTS Autostage. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn wir nahezu in Echtzeit sehen könnten, wer im Auto unser Programm hört, wo unser Programm im Auto gehört wird, wann es im Auto gehört wird, wie es, über welchen Kanal es gehört wird, also über UKW, DAB oder IP. Und das ist jetzt ein bisschen ein Blick in die Zukunft, was gehört wird, welche Titel gefallen und welche möglicherweise nicht. DTS AutoStage ist eine Software, die von der Firma Xperi, einem US-Unternehmen, entwickelt wird für die Automobilindustrie. Könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr im Auto einen generischen Radioplayer habt, dann ist das die Software. Es ist keine App, sondern es ist fest verbaut im Radio, im Auto. Und es stellt Radio auf eine bestimmte Art und Weise dar. Im besten Falle inszeniert es Radio auf eine ganz besondere Art. Und das Ziel von DTS AutoStage ist, Radio im Auto maximal erlebbar zu machen. Interessant ist dabei, dass die drei Ausspielwege UKW, DAB und IP in einer Plattform zusammengeführt werden und damit UKW und auch DAB plötzlich rückkanalfähig werden. Also zum einen können wir UKW über Daten anreichern, über IP-gestützte Daten anreichern, was bisher vielleicht nicht möglich war. Zum anderen aber bekommen wir über den Rückkanal Daten über die Nutzung im Auto. Und das macht es schon spannend. Und ich zeige euch jetzt nachher ein paar Charts im Rahmen von unserem Piloten, die für uns wirklich faszinierend sind. Das ist ein Pilot, das ist auch noch nicht abgeschlossen. Da sind auch viele Themen noch drin, die man noch diskutieren muss, auch was die Aussagekraft der Daten angeht. Aber es macht unglaublich Spaß, sich diese Daten anzuschauen. Und den ein oder anderen Aha-Moment gab es an der Stelle wirklich schon. Mal zum Hintergrund, wo ist denn dieses DTS AutoStage-System überhaupt verbaut? Das ist der erste Punkt, das ist natürlich nicht in jedem Auto drin. Momentan sind es weltweit über 7,5 Millionen Autos. Es sind, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, wie viele Marken das genau sind, 11 Marken, die auf das DTS-System setzen, unter anderem eben auch die großen deutschen Premium-Marken, Mercedes und BMW, Tesla ist mit dabei. Aber auch die Asiaten. In der Regel sind das immer die Premium-Modelle. Ja? Und auch an der Stelle haben wir schon eine gewisse Verzerrung in der Nutzerschaft. Nichtsdestotrotz sind die Daten, die wir da rauslesen können, doch sehr spannend. Wie kommt ein Radiosender jetzt auf diese Plattform? Es gibt ein sogenanntes AutoStage-Broadcaster-Portal. Das ist einfach ein Frontend und über dieses Frontend tragt ihr eure Metadaten für den Sender ein, Station Name, ein Slogan, Genre, verschiedene Formatinformationen, noch ein Claim. Spannend wird es dann aber bei den Ausspielwegen. Wir hinterlegen unseren Stream. Wer sich technisch ein bisschen auskennt, der entdeckt da hinten so ein Aggregator ist gleich DTS, sprich, das ist ein Parameter, den man übergeben kann, der dann auch wieder in die eigene Streaming-Plattform zurückgespielt wird. Und dann sieht man an der Stelle auch, dann haben wir nochmal eine Messbarkeit. Wir hinterlegen die UKW-Frequenz, wir hinterlegen die Daten für DAB. Und das alles wird in einer Plattform zusammengeführt. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt können wir uns die Daten anschauen. Das Erste, was wir sehen, ist die Frage, wer hört denn den Sender, also die Reichweite und der Marktanteil. Wie viele Autofahrer im lokalen Markt hören den Sender? Hier in prozentual, also jetzt mal, wenn wir den Peak nehmen, 3,5% aller Fahrzeuge, die dieses DTS-System installiert haben, haben an dem gegebenen Tag, in dem Fall 95,5 Charivari gehört. Das Sendegebiet definiert hier den Markt. Diese Kurven kennen wir alle, aber sie sind durchaus spannend, wenn man sie mal nur aus der Autofahrernutzung, für die Autofahrernutzung sieht. Also der klassische Tagesverlauf mit einer frühen Drive-Time und einer späten Drive-Time und dann in der Mitte mal so eine Mittags-Drive-Time nochmal. Und ganz interessant finde ich hier diesen letzten Peak. Und wer sich das Datum anschaut, 19. Juni, der wird sich vielleicht erinnern, dass es das Deutschland-Ungarn-Spiel war. Ja? Und was man hier sieht, während des Spiels im Prinzip ist die Nutzung deutlich zurückgegangen und hier sind die Leute möglicherweise nach Hause gefahren und haben den Sender wieder eingeschaltet. These, aber finde ich ganz spannend, das mal so zu sehen. wo und wie wird denn unser Sender gehört? Und hier können wir etwas machen, was bisher nicht möglich war. Wir können nämlich auf einer Karte visualisieren, wo konkret unser Sender im Auto über UKW oder DAB gehört wird. Und dabei wählt man einfach, in dem Fall, das ist jetzt mit Arabella Bayern gemacht, da haben wir eine ganze Reihe von Multiplexen, wählt den gewünschten Multiplex aus und sieht dann auf einer Heatmap die Nutzung. Und zuletzt, und das ist noch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, was wird gehört? Diese Liste zeigt die Anzahl der, zeigt ja letztendlich die Playlist, oder zumindest, nein, falsch, die Playlist ist es nicht, sondern es sind die Anzahl der gespielten Songs und die Häufigkeit, wie sie gehört werden, wurden. Da haben wir auch zu DTS gesagt, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Viel, viel spannender an der Stelle, und das wird kommen, ist der Tune-Out. Also, wenn ich an der Stelle sehe, wann jemand weggeschaltet hat, und wenn das dann noch proportional zu den jeweiligen Hör-, also Häufigkeiten gelegt wird, dann ist das auch für die Programmer eine sehr spannende Information. Ja, zusammengefasst kann man sagen, mit diesem DTS-System wird Radio zum einen auffindbar, weil wir über UKW, DAB und IP das Programm empfangen können. Und auch wenn jemand aus dem DAB-System, aus dem DAB-Verbreitungsgebiet rausgehen würde, würde das Auto anbieten, über den IP-Kanal weiter zu streamen. Es ist verfügbar und vor allem, es ist messbar. Und es ist keine App, sondern es ist generisch im Auto verbaut und damit vielleicht ein weiterer oder ein Vorteil von Radio gegenüber anderen Apps im Wettbewerb um das Dashboard im Auto. Vielen Dank.
Bleib doch gerade hier, Till, noch.
Ich setze mich auf meinen Platz.
Setz dich ruhig schon mal hin. Vielen, vielen Dank, Till Köhn. Ja. Ja, das Auto ist sicherlich natürlich ein Place to be. Und wird es auch auf lange Sicht bleiben für Radio. Und jetzt wollen wir daran anknüpfen noch ein bisschen. Ja, genau, kommen Sie gerne schon mal nach oben. Ich werde Sie dann nach und nach vorstellen. Ich gehe schon mal zu meinem Platz auf die andere Seite. Wir werden diskutieren unter anderem mit Andrea Heidrich, die aus Wien heute zu uns gekommen ist.
Nein.
Genau. Ich mache einfach weiter, sortieren Sie sich schon mal, das ist alles gar kein Problem. Andrea ist die Geschäftsführerin der RIG Radio Innovations GmbH. Das ist eine Innovationsgesellschaft im Besitz der österreichischen Privatradiosender, fungiert als Innovationsschmiede für die Sender und als Netzwerkplattform mit technischen Dienstleistern. Unter anderem zum Beispiel der Radio Player Österreich ist auch dort verankert. Dann, sie muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem kurz. Dr. Annette Schumacher, die Geschäftsführerin der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, BLM, und Mitgastgeberin der Lokalrundfunktage. Und außen freuen wir uns ganz besonders, dass wir Besuch haben aus der Schweiz. Jürg Bachmann ist da, der Präsident von Kommunikation Schweiz. Kommunikation Schweiz, das ist der Dachverband für die kommerzielle Werbung in der Schweiz. Vor allem aber beschäftigt sich Herr Bachmann schon seit über 40 Jahren mit Radio. Er war unter anderem verantwortlich für Schweizer Stationen Radio Aktuell und Energy Zürich. Und vor allem von 2006 bis vor kurzem, 2024 im April, glaube ich, hat die Amtszeit dann geendet, Präsident des Verbands Schweizer Privatradios, und in der Funktion hat er auch noch eine sehr spannende Studie herausgebracht, die Perspektiven 2035 plus, über die wir heute dann auch ein bisschen hören werden. Herr Bachmann, schön, dass Sie da sind. Aber knüpfen wir doch gerade mal an, Frau Schumacher, an das, was Till Köhnen uns gerade präsentiert hat. Hat ja auch darauf hingewiesen, initiiert und begleitet durch die BLM. Warum ist es der BLM wichtig, so ein Projekt zu begleiten, zu initiieren? Was war so die Idee dabei aus Sicht der Regulierungsbehörde?
Also erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag nochmal. Für uns ist es wichtig, dass wir sozusagen bei allem, was technologische Innovation betrifft, dass wir da, so gut es im Rahmen unserer Möglichkeiten geht, dass wir da mit dabei sind, dass wir das unterstützen. Und wir haben ja gerade gesehen, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Nutzerdaten oder die Nutzungsdaten besser gesagt über eine entsprechende Software zu erheben, wo eben nicht Plattformen noch dazwischen geschaltet sind, die ein Eigeninteresse an der Nutzung dieser Daten haben, dann ist das etwas, was wir sehr unterstützen, und sozusagen drum, das ist sicherlich ein Grund mit, warum wir dieses Projekt auch mit begleitet haben.
Und bevor wir jetzt dann auch vieles davon dann natürlich weiter vertiefen werden, würde ich gerne so eine kleine Runde machen jetzt am Anfang. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Herr Bachmann, Sie haben es zum Beispiel auch in Ihrer Perspektiven 2035 geschrieben, natürlich, Treiber sind die Nutzerinnen und Nutzer davon, wie und wo wir Radio konsumieren. Und ich habe mir gedacht, frage ich doch mal die Teilnehmer hier auf dem Panel, wie stellen Sie sich eigentlich eine Radiohörerin vor? So eine klassische Radiohörerin, sagen wir mal um die 40 vielleicht. Wie und wo hört ihr über den Tag verteilt Radio? Frau Dr. Schumacher, fangen Sie gerne an, dann gehen wir doch einmal durch. So, wenn Sie das, man ist, oft hilft es ja, sich sowas zu visualisieren ein bisschen. Wie und wo hört die Radio?
Ist schon die Frage, wie alt ist die klassische? Um die 40. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen zurückdenken. Ja. Genau. Ich würde sagen, die Person hat möglicherweise einen Radiowecker gehabt früher mal. Nein, das ist schon mal, glaube ich, nicht mehr relevant. Nein, also ich würde sagen, die Person geht in die Küche, schaltet das Küchenradio an und hört sozusagen den Lieblingssender oder den Sender, der immer eingeschaltet ist. Dann wenn sie reinlich ist, geht sie ins Badezimmer und macht auch dort vielleicht das Badezimmerradio an oder hört das über eine Streamingbox, kann auch sein, aber da kann man ja auch Radio mithören, fährt dann im Auto ins Büro, dann hört sie eine ganze Weile kein Radio mehr und dann, also sind wir wieder bei der klassischen Drive-Time, man fährt nach Hause und ich glaube, für viele war es dann das wahrscheinlich auch mit der Radionutzung. Außer man fährt sehr, sehr weit noch irgendwo hin, weiß ich nicht.
Andrea, fällt dir noch was zusätzlich ein? Wo könnte noch das Radio bei der klassischen Radiohörerin 2024 stattfinden?
Ich glaube, die Frau Dr. Schumacher hat schon alles gesagt in die Richtung. Es ist einfach das klassische Küchenradio durch die Smart Speaker ersetzt worden. Und die Radiohörerin von heute, die ist mit dem klassischen Radio einfach noch aufgewachsen. Die hat das Smartphone noch nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber verwendet es natürlich Tag für Tag und ist somit auch mit sämtlichen Smart Devices bestens vertraut. Öffentlichkeit, öffentlicher Raum, Öffi fahren, genauso wie Auto, weil, wie gesagt, das böse Auto, also nicht alles ist elektrisch, also wir fahren auch öffentlich. Da sind wir bei der Generation Earphone ganz klar angekommen. Und klitzekleiner Sidestep vielleicht noch oder Ergänzung, ich weiß auch gar nicht, ob diese Alterskodierungen wirklich noch am Punkt sind. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr fragen, wo sind unsere Hörer, was haben sie für Interessen und wo können wir sie in ihren jeweiligen Bereichen, Stichwort Sinusmilieus, einfach abholen. Und weniger ist die jetzt 38 und hat zwei Kinder und hat eine Karriere gemacht, sondern wirklich, was tut sie, was beschäftigt sie und weniger das Alter.
Das ist natürlich auch ein bisschen die Intention der Frage. Till, wie ist das mit dem Smart TV denn? Wann hört die Hörerin denn Smart TV? Da habt ihr bei Radio Arabella ja euch auch ins Zeug gelegt in den letzten Jahren.
Also unser Verständnis ist ja, dass man Smart TV eigentlich schaut, ein Stück weit. Mhm. Ja. Wir haben den Pilot letztes Jahr hier bei den Lokalrundfunktagen vorgestellt. Auch vor dem Hintergrund, dass der Online-Audi-Monitor ja ausweist, dass gerade die Smart-TV-Nutzung oder Smart-TVs einen sehr hohen Anteil an der Online-Audio-Nutzung beinhalten. Da muss man ganz ehrlich sagen, jetzt so nach einem Jahr sieht man, dass es relativ schwierig ist, Nutzer dazu zu bringen, Apps auf Smart-Fernsehern zu installieren. Wer das mal probiert hat, das ist eine Herausforderung. Aber es zeigt doch ganz klar, dass die Herausforderung für Radiosender ist, dass auf diesen ganzen Plattformen und technischen Lösungen jetzt präsent zu sein. Und für mich ist auch eher die Frage, weniger wann hört sie Radio, sondern eher, welche Audiomedien nutzt denn eine Nutzerin in diesem Alter und welche Rolle spielt Radio da dabei? Also vielleicht umgedreht. Die Vielzahl der Geräte, die Vielzahl der Plattformen macht aber das Medium und macht Radio machen für uns so unglaublich spannend.
Was sind Ihre Erkenntnisse, Herr Bachmann, zu der Frage, auch vielleicht auch aus Ihrer Studie?
Also vielleicht zwei Gedanken. Der eine Gedanke, die Hörerin wird immer noch ein, vielleicht zwei Programme hören, weil sie mit dieser Marke verbunden ist. Und Radio hören wird auch dann noch Gewohnheitssache sein. Deshalb müssen die Radios auch in die Marke investieren. Und der zweite Gedanke, die hören wird always on sein, sozusagen, immer online. Sie lässt sich vom Smartphone wecken und ist nachher permanent mit irgendeinem Gerät unterwegs, das vernetzt ist. Und gerade aus dieser Überlegung scheint es uns wichtig zu sein, auch etwas zurückzurechnen und sich zu überlegen, wo tätigen wir heute die Investitionen, wenn dann die Gewohnheit etwa so sein wird.
Sie haben mal gesagt, dass die Bereitschaft, sich so 10, 20, sogar 30 Jahre nach vorne zu orientieren, Szenarien zu entwerfen, wie könnte denn die Branche aussehen, dass das entscheidend sei, wenn man in dieser Branche unterwegs ist. Wenn wir das mal machen und vielleicht auch mit den Erkenntnissen aus Ihrer Studie, wenn wir 10 Jahre nach vorne schauen und das mal versuchen, ist natürlich immer mit Unwägbarkeiten verbunden natürlich. Wie sieht dann die Radiobranche aus? Haben wir dann noch diese Ausspielwege, wie wir sie jetzt haben, die vielen verschiedenen? Wo findet Radio dann vor allem statt?
Also was wir haben werden, werden eben diese Marken sein. Da wird sich nicht groß ändern, weil das eine zwischenmenschliche Beziehung ist zwischen Radio und den Hörerinnen und Hörern. Emotionen haben wir heute ja schon mehrfach gehört, also das bleibt sicher. Und für die Radio stellt sich natürlich die Frage, wie bringe ich das möglichst kostengünstig zu möglichst vielen Hörerinnen und Hörern? Diese Frage muss man sich heute stellen. Wir haben in der Schweiz relativ früh in DAB investiert, auch haben heute eine Digitalnutzung von etwa 80% des Radios, etwa knapp 20% ist noch UKW und diese 80% teilen sich auf zwischen Internet und DAB, etwa gleich viel, 40-40 so ungefähr. Und drei Technologien à la longue zu bedienen, ist einfach für ein Radio zu teuer. Also muss man sich eben Szenarien überlegen, wo investieren wir die nächsten 10, 15, 20 Jahre, damit wir auch von den Kosten her, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und deshalb empfehlen wir uns, aber da haben wir uns diese Gedanken gemacht und empfehlen das auch anderen Ländern, anderen Regionen. Wir waren sogar etwas spät. Wir hätten unsere Überlegungen eigentlich auch vor 10 Jahren machen müssen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir einfach unsere Strategie weitergefahren sind und sehen uns jetzt eben in diesem Dreifachangebot, das à la longue einfach nicht geht. Und deshalb haben wir auch diese Studie gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen den Radioverantwortlichen einen Kompass in die Hand geben, nicht so sehr mit den Resultaten, denn die beziehen sich wirklich auf die Schweiz, aber mit den Fragestellungen, die uns wichtig scheinen.
Das haben Sie im Vorgespräch gerade sehr schön gesagt, die Fragestellungen sind wahrscheinlich die gleichen, aber wir finden unterschiedliche Antworten dann je nach Markt und je nach Marktgröße natürlich auch drauf. Welche Antwort findet die BLM?
Die BLM schaut sich natürlich die Zahlen und die Entwicklungen ja auch schon über die letzten Jahre immer konsequent und kontinuierlich an und wir sehen ja, wie sich die Nutzung der Verbreitungswege entwickelt. Ich glaube, wir haben immer gesagt, dass wir glauben, dass wir auf der Kostenseite für unsere Radiobranche, also dass es Zeit wird, sich über die Kostenseite Gedanken zu machen, weil die wirtschaftliche Situation ohnehin schwierig ist und man deswegen bei den Verbreitungskosten eben sehr wohl darauf achten muss, dass man die eine Strategie hat, wie man damit perspektivisch umgeht. Und haben auf einen Weg gesetzt, der uns Flexibilität gibt, auf die Entwicklungen zu reagieren, ohne uns für 10 Jahre eben sozusagen einzulocken in eine Situation, die sich dann auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen immer weiter verstärkt, wo man dann einfach nicht raus kann, obwohl man das möglicherweise möchte. Und insofern ist das erstmal unsere Antwort darauf. Verbunden damit natürlich, dass wir uns das immer genau weiter anschauen, weiter betrachten und hoffentlich dann sozusagen auch auf einen guten Weg kommen. Aber wir sind im Moment natürlich noch bei einer sehr hohen UKW-Nutzung, ist auch klar. Deswegen war die Flexibilität eben wichtig.
Wenn wir vielleicht wieder zurück so ein bisschen zur Nutzerseite kommen. Wir haben ja gehört, diese Markenstärkung, jetzt mal unabhängig vom Ausspielkanal, die Marke zu stärken, damit sie halt auf allen Kanälen präsent ist, das ist eigentlich so die Hauptherausforderung. Das ist eine sehr große Herausforderung und deswegen, Andrea, seid ihr ja auch mit der RIG dafür bestrebt, dass halt die Sender das nicht alleine machen, sondern dass sie sich zusammengeschlossen haben in einer Innovationseinheit wie eurer. Wie wichtig ist dieses Thema, wir müssen diese Stärkung von uns erstmal als Radio an sich, als Medium im Digitalen und dann einzeln als Marke, wie geht ihr das Thema bei euch an?
Also ich glaube, dass wir an diesem Thema Kooperationen und Allianzen nicht vorbeikommen und ich bin da ein bisschen die Wanderpredigerin für dieses Thema. Aber man kann es nicht oft genug sagen, weil wir einfach letztlich den Konkurrenten haben und der heißt in Summe Big Techs und da können wir nur miteinander agieren und nicht gegeneinander. Und diese Allianzen werden international gelebt über den Radio Player, die werden in Österreich gelebt über die REG, indem wir beispielsweise ein österreichisches Sprachmodell entwickelt haben, beziehungsweise es ist praktisch fertig, gestern, heute Morgen, weil wir einfach österreichisch sprechen und nicht Deutsch. Und das ist vielleicht für den österreichischen Radiohörer doch manchmal ein Thema. Und das funktioniert nur, wenn 8 Gesellschafter, in dem Fall der REG, sagen, passt, das stellen wir auf die Beine, wir zahlen die Kohle dafür letztlich, weil das kostet nun einmal. Und das geht nur, wenn wir das miteinander tun. Und dann gibt es genauso auch im kleineren Bereich wie einzelne Sender, die nicht nur für sich neue DAB-Programme entwickeln, sondern plötzlich für den Verlag im Hintergrund oder und so weiter. Also gerade in Österreich, wir hatten erst am Freitag den Start von 28 DAB-Programmen und Vielfalt ist das große Thema und gleichzeitig bei all dieser Fülle an Angebot ist es doch umso schöner, wenn die Menschen auch wieder sich auf Radio besinnen, weil Radio ist ja letztlich das, was zwischen der Musik passiert.
Mhm. Till, du als Geschäftsführer von 2 Radiostationen in München, wie blickst du auf das Thema? Ich meine, diese Herausforderungen sind riesig, wir haben es natürlich gehört. Wir haben noch gar nicht über KI gesprochen, das machen wir vielleicht gleich auch noch. Das kommt ja dann auch noch dazu. Was würdest du dir wünschen, so auch als Branchenteilnehmer, wie wir das gemeinsam angehen? Hast du konkret Vorschläge, Ideen, wie wir quasi zusammen PS auf die Straße bringen können?
Also ich stimme da absolut mit dir überein. Alleine schaffen wir das nicht, egal wie groß ein Sender ist. Das ist völlig unrealistisch. Und die große Herausforderung, wenn wir uns den Titel jetzt hier unseres Forums hier anschauen, Update der Plattform. Plattform verbindet man ja immer sehr schnell das Thema IP. Mhm. Und ich habe große Sorge für unsere Branche, dass es uns nicht gelingen wird, ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell über IP zu entwickeln, das uns auch in Zukunft ermöglicht, hochwertigen Content zu generieren, weil sind auch viele Geschäftsführer und Marketingverantwortliche hier und wenn ihr euch eure Umsätze anschaut, wenn wir uns unsere Umsätze anschauen, die wir über IP-Audio machen, dann ist das relativ überschaubar. So, jetzt gibt es natürlich Ansätze, konvergente programmatischer Verkauf, wo man das optimieren kann. Die Frage ist nur, wird das reichen? Und da werden wir mit Sicherheit gemeinsam arbeiten müssen, um diesen Prozess weiterzuführen. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass wir vor allem schauen müssen, dass wir die traditionellen Verbreitungswege UKW und natürlich DAB so lange wie möglich am Leben halten müssen, weil das ist Reichweite, die wir vermarkten können und mit denen können wir auch unsere Mitarbeiter bezahlen und sicherstellen, dass wir hochwertigen regionalen Content produzieren können.
Und es kommt ja auch noch die Abhängigkeit dazu, die man natürlich von den großen Tech-Playern hat. Du hast mir dazu eine kleine Geschichte erzählt. Magst du dir hier auch zum Besten geben mit euren Skills bei Charivari?
Ja, das ist ein Nähkästchen. wer von euch setzt das RSK ein? Du musst jetzt kurz tapfer sein. Amazon RSK. Also das ist ja so eine Plattform, wo man sozusagen als Sender sozusagen seine Streams hinterlegt und die dann auch mit sogenannten Invocation Calls versehen kann. Also ich kann sagen, ein Sender kann über Amazon gefunden werden, über Alexa gefunden werden, über 95.5 Charivari oder Radio Charivari oder Charivari München. Das sind einfach Varianten. Und ganz offen gesprochen, wir kämpfen momentan damit, dass in regelmäßigen Abständen diese Calls einfach gelöscht werden. Und das führt einfach zu einem Drop in der Reichweite. Ja, das ist aber ein Prozess, hast du keinen Zugriff drauf. Ja. Und das zeigt einmal mehr, wie dramatisch die Abhängigkeit von diesen Gatekeepern ist. Und auch wenn da, wenn ihr in eure Statistiken schaut, dann ist einfach ein Alexa oder auch ein TuneIn sind einfach ganz, ganz wesentliche Trafficbringer für IP. Und das ist ein Bereich, den werden wir möglicherweise in Zukunft nicht mehr steuern können.
Steuern? Schaue ich dann doch direkt bei rechts. Ist natürlich auch wieder ein riesiges Thema. Das sind immer die Plattformen, mit denen wir arbeiten müssen, ja auch ein Stück weit. Wo stehen wir da gerade? Also ist das, weil wir reden über das Thema natürlich nicht erst seit gestern, aber es bleibt natürlich ein Riesenthema. Es wird ein immer größeres Thema. Für die Schweiz hat Herr Bachmann einen All-IP-Zustand für 2040 prognostiziert in seiner Studie. In Deutschland dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Aber das ist ja der Weg, auf dem wir sind, getrieben durch die Nutzer eben. Und da ist natürlich weiterhin bleibt die wichtige Frage, wie regulieren wir diese Plattformen?
Ja, also die Plattformen, kommt ja immer ein bisschen drauf an, jetzt juristisch, rechtlich, welche um was für eine Art von Plattform wir uns unterhalten. Wenn wir jetzt mal, bei Alexa ist das schon sozusagen gar nicht so trivial, je nachdem in welcher Funktion. Bei den Autos ist es viel leichter, die Cockpits, das sind Benutzeroberflächen, die sind ganz klar reguliert im Sinne des Medienstaatsvertrages. Vielleicht einmal kurz zu Alexa, wir sind natürlich mit Amazon da auch regelmäßig im Austausch, also gerade das RSK-Thema hat die BLM ja auch sozusagen intensiv vorangetrieben, damit sozusagen auch kleineren Regionalen die Möglichkeit überhaupt eröffnet wird, ihren auf einfache Art und Weise ihren Content da einzustellen. Und solche Themen adressieren wir auch immer gerne. Also das sind schon Themen, wo wir dranbleiben und auch dranbleiben wollen. Jetzt muss man mal schauen, wie auch so ein Amazon sich da entsprechend weiterentwickelt, auch was die Geschäftsmodelle betrifft, hört man ja sozusagen allerlei im Markt im Moment. Aber wir verstehen uns schon auch immer als Sprachrohr und Partner, diese Themen zu adressieren. Jetzt mal ungeachtet der Frage, wie hart man rechtlich etwas umsetzen kann, weil und da sehen wir durchaus auch immer mal Bewegung. Und das andere, was ich eben ansprach, das sind eben die Autos. Die Benutzeroberflächen in den Autos sind reguliert. Das heißt, die müssen angezeigt werden und sie müssen sich den Auffindbarkeitsvorgaben des Medienstaatsvertrages unterwerfen. Und wir haben jetzt sukzessive, also zumindest jetzt mal für Bayern, Audi, BMW, Tesla hat sich angezeigt. Ich weiß, in Baden-Württemberg, die sind kurz davor, die Großen sich entsprechend anzuzeigen. Also das ist ein Thema, da sind wir jetzt dran. Die haben sich natürlich erstmal alle gewundert, was will denn jetzt die Medienregulierung von uns? Mit denen hatten wir ja noch nie was zu tun. Aber auch ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig eben Radio ist für die Meinungsbildung. Wir haben es gerade im anderen Panel gehört, lokale Inhalte sind sozusagen sind für unsere Demokratie sind wichtig, wir müssen die aufrechterhalten und sie müssen gefunden werden. Und ich glaube, so ein BMW, der hat da wirklich einen Aha-Effekt auch gehabt und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir da die Auffindbarkeit sozusagen im Meer der Apps, die es halt sonst noch gibt, von Rundfunk und dann eben auch von Public Value da auch entsprechend umsetzen werden, auch technisch begleiten müssen eben zum Teil, weil das natürlich auch nicht so einfach ist mit den regionalen verschiedenen Verbreitungsgebieten. Also es gibt gute Ansätze im Medienstaatsvertrag, wo wir auch, glaube ich, merken, dass wir vorwärts kommen. Aber es ist natürlich noch ein Weg zu gehen.
Herr Bachmann, wie blicken Sie auf das Thema? Ich habe ja gesagt, Sie haben prognostiziert in der Schweiz 2040 All-IP.
Also ich finde den Weg, den Frau Schumacher jetzt beschrieben hat, den richtigen. Man muss sich darüber einig sein, welche Stationen, wir sagen in der Schweiz, einen Service public erbringen, eine Dienstleistung an Staat, Demokratie und Gesellschaft. Und diese Stationen muss man garantieren, dass sie auch gefunden werden in Zukunft. Und das geht, das ist keine technische Frage, das ist eine Frage der Regulierung. Das muss reguliert werden über Verträge, über Verpflichtungen und so weiter. Und gerade weil wir sagen, in 2040 wird alles All-IP sein, gerade deshalb ist es wichtig, wir haben das Beispiel gesehen, sehr schönes Beispiel, da muss halt die Pflicht, wer diesen Bildschirm betreibt, muss verpflichtet sein, diejenigen Radios eines Staates, die der Staat als wichtig erachtet, auch zu übertragen. Sonst werden wir nicht mehr gefunden, sonst gehen wir unter und dann nachher hat man wirklich auch ein Informationsproblem. Es geht ja hier immer um Marken, denen die Hörerinnen und Hörer auch glauben. die im ganzen Chor der Fake News auch eine besondere Rolle spielen. Und gerade deshalb sind sie unbedingt zu stärken und abzusichern. Von daher finde ich den Weg, den Sie begehen, den absolut richtigen.
Andrea?
Ja, ich möchte gerne noch ergänzen. Ich habe übrigens keine Angst vor dem RSK, sondern ich denke mir da eher, gerade deshalb müssen wir doch miteinander versuchen, Initiativen wie einen Radio Player zu stärken. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt sagen, naja, irgendeine technische Entwicklung wurde mal ein bisschen verschlafen. Ja, mag sein. Ich kann nur entgegnen, gut Ding braucht auch manchmal Weile. Und wenn da mittlerweile 23 Länder und deren Radiosender dahinter stehen und sagen, wir wollen mit Amazon sprechen, weil wir hätten gerne nämlich den Zugriff auf unsere eigenen Daten, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ja. Wie haben die Sender Zugriff auf ihre Daten? Wie können ihre Daten vermarktet werden? Und da gibt es massive Bemühungen, den Radio Player als Default Skill einzurichten und damit TuneIn zu verdrängen, weil wenn dort die In-Stream-Spots laufen, bekommt der Sender nichts davon. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal so salopp den Appell auch richten an, weil ich stimme mit allem zu, Regulierung unbedingt, ohne der geht es nicht, aber da braucht es vielleicht noch einmal einen zusätzlichen Push auf dieser Seite zu sagen, ja, wir unterstützen die Sender in ihren Initiativen da dabei zu sein und wiederum gemeinsam, privat und öffentlich-rechtlich, auch in Österreich werden wir das in Zukunft demnächst schaffen beim Radio Player, man glaubt es nicht. Und das braucht es, damit wir da miteinander wiederum gegen die Großen wie Amazon und Co. einfach zusammenstehen.
Also auch da wieder die große Herausforderung gegen die Großen. Aber ich bin immer noch so ein bisschen, Till, bei der Frage, die Marke im Digitalen stärken. Also auch wenn man jetzt sich auf dem Smartphone bewegt und da seine App hat auf dem Smart TV. Du hast gesagt, es ist schwer, die Leute dazu zu bringen, sich eine App zu installieren auf dem Smart TV. Ist eine große Frage vielleicht, aber wie stärken wir denn unsere Marke digital? Geht es nur über den Content? Ist es eine Mischung aus Regulierung, Content, technischer Verbreitungsweg? Wo fangen wir an?
Bei der Relevanz fangen wir an. Also das muss der Ausgangspunkt sein. Also wenn es uns gelingt, nach wie vor unsere vor allem regionalen Medien für den Nutzer relevant zu halten und vielleicht auch noch viel relevanter zu machen, ja, indem wir uns zusammenarbeiten, indem wir vielleicht überregionale Themen nochmal in andere Bereiche, an andere Unternehmen, zu Organisationen geben und uns regional wirklich auf unsere regionale Kompetenz konzentrieren, dann glaube ich, ist das ist der erste Punkt. Das Produkt muss gut sein, das Produkt muss nachgefragt werden und dann muss es verfügbar sein. Und dann ist es in der Tat so, dass wir natürlich auch nach Möglichkeit auf allen Plattformen präsent und auffindbar sein müssen. Und das mit einer entsprechend starken regionalen Marke. Ja. Aber für mich ist die Relevanz der Ausgangspunkt.
Ja. Relevanz als großes Stichwort da auch. Wir haben jetzt, glaube ich, noch so ungefähr 5 Minuten vielleicht. Und jetzt kommt der Lukas Schöne und sagt KI. Und die KI wird wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir nicht nur Inhalte erstellen, da werden wir gleich auch noch was dazu hören im nächsten Panel, aber es wird diese Art und Weise, wie wir Inhalte finden und suchen, wahrscheinlich nochmal sehr auf den Kopf stellen und vielleicht die Seitbemerkung, seid mir erlaubt, vielleicht ist das wahre disruptive Element von KI sogar am Ende. Das wird ja nochmal ganz neue Herausforderungen auf. Wie finden wir denn dann überhaupt die Marken? Woher kommt denn der Inhalt, den ich da gerade ausgespielt bekomme? Fang vielleicht bei Andrea an. Ist das ein Thema, womit ihr euch auch beschäftigt bei der RIC? Und wie schaust du darauf, auf diese Auffindbarkeit, wenn der KI-Chatbot kommt?
Also ich glaube, dass uns gerade KI in dem Bereich unterstützen wird, weil wir werden auch Systeme haben in naher Zukunft, dass wir mitunter, also Stichwort Containerproduktion und Co., dass wir vielleicht sagen, ich höre vom Sender X die Morningshow, aber vom Sender Y die Nachrichten und die KI weiß, wenn ich jetzt 30 Minuten entfernt von Nürnberg in die Arbeit fahre, was denn mein Hörer gerne hätte und vielleicht ist das ein Antenne-Bayern-Hörer, der aber trotzdem ganz gerne die Nachrichten vom Öffentlich-Rechtlichen konsumiert und da kann KI definitiv unterstützen. Und ich glaube, dass wir uns von diesem Droh-Szenario KI wirklich endgültig verabschieden sollten. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt und noch viel mehr. Kreativität, also KI schafft einfach Raum für Kreativität, die wir vielleicht in all den ganzen organisatorischen und teilweise bürokratischen Dingen nicht mehr zur Verfügung haben. KI wird uns in Analysen unterstützen können. KI wird niemals eine Marken- oder Marketingstrategie machen können und die KI wird auch nicht zum Kunden gehen und dort die emotionale Bindung aufbauen können. Und da liegt doch die Stärke von Radio als nicht nur letztlich Begleitmedium Nummer eins, sondern wirklich als Freund in der Regionalität, im Content, und Content und Auffindbarkeit und Relevanz gehen für mich absolut einher, weil das eine geht fürs andere nicht, und gerade Regionalität ist die große Stärke im Radiobereich, und wenn wir uns dafür die, sage ich mal, langweiligen Dinge, die KI zunutze machen können, dann tun wir das doch bitte, und die emotionale Bindung, das Herz des Radiomachers, wird bleiben. Mhm.
Frau Dr. Schumacher, teilen Sie den optimistischen Blick, gerade wenn wir auch so über Auffindbarkeit von Marken und Angeboten sprechen?
Also ich glaube, wir haben es ja heute schon mit Empfehlungssystemen zu tun, jetzt was Nutzung von Bewegtbild und Audio gleichermaßen betrifft, und das ist schon eine Herausforderung, sich das anzuschauen, weil auch Empfehlungssysteme steuern die Auffindbarkeit und sind deswegen nach unserer Ansicht ganz klar reguliert. Und müssen auf jeden Fall auch Transparenz schaffen. Das sind sozusagen, je nachdem, wo man reinschaut, über eine kleine Fernsehbox ist das noch ein relativ simples Empfehlungssystem, wird halt komplexer, je weiter man sozusagen reinschaut. Und bei KI wird das natürlich sozusagen nochmal was ganz anderes, eine andere Herausforderung sein. Aber ich glaube, wir sind jetzt dabei, uns mit den Rahmenbedingungen, die auch wie man KI, was man regulatorisch machen müsste und wir vielleicht sogar schon können mit dem Rahmen, den wir haben, uns damit auseinanderzusetzen. Das andere Thema KI als Chance, das sehen wir aber auch, und wir haben ja ein Projekt gestartet und hoffen, dass wir da bald sozusagen noch weiterkommen, dass wir eben schauen, dass wir für unsere Radiounternehmen und auch für alle, die sozusagen KI im Medienbereich nutzen, eben entsprechende Angebote auch bündeln können, damit man nicht jeder das Rad oder neu erfinden muss, sondern wir eben gemeinsam, genau, wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, Projekte fördern können, die dann sozusagen für alle auch einsetzbar sind, um eben Raum zu haben, in der Tat, für Kreativität, für das, was Radio ausmacht. Und insofern ist das sozusagen, gibt es da ganz unterschiedliche Facetten, aber ich würde jetzt immer auch sagen, da ist eine große Chance drin für Radio.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, weil wir sind nämlich schon am Ende des Panels angekommen. Geht immer schneller, als man denkt, ne? Ja, das war unser Panel Where is the Place to Be? Update der Plattform. Man merkt, man muss halt immer wieder drüber reden, jedes Jahr aufs Neue, auch bei den Lokalrundfunktagen. Es ändert sich so viel. Wir haben das Thema KI gehabt, wir haben, was sich bei den Plattformen tut, dass, wenn ein Knopfdruck bei Amazon kann schon wieder einiges ändern, und da müssen wir halt als Branche immer dranbleiben und uns immer wieder damit beschäftigen. Dr. Annette Schumacher, Andrea Heidrich, Till Köhn, Jörg Bachmann, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke.